Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Gin Tonic, nein, der Manu natürlich, und bei mir zu Gast der Dennis. Guten Morgen.
Hallo.
Ich habe schon einen Gin Tonic.
Geil,
du
ich nicht.
Zum
ich
Frühstück.
Bin neidisch, ich bin wirklich neidisch.
Und deswegen reden wir heute über ein Spiel, das man garantiert nicht unter Alkoholeinwirkung in echt spielen können dürfte, sollte. Wie sagt man da?
Man sollte es vielleicht nicht spielen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich glaube, es könnte ganz gut sein, trotzdem.
Das ist so die Frage, gell? Das ist eins der Spiele, wo man durchaus besser werden könnte, wenn man so leicht die Kontrolle verliert.
Ja, ja, ja.
Aber in den Flow eintauchen kann.
Aber dann, wenn zu viel, dann wird's auch wieder schlecht, glaube ich.
Ja, genau. Also don't drink and game. Und zwar reden wir heute über Luftrousers.
Don't drink and rouse.
Don't drink and rouse. Das ist ein guter Spruch. Mhm. Luftrousers, fast schon legendär. Bezeichnend, dass es jetzt endlich rauskommt, fand ich Fork Parkers Tweet dazu. Oder in der Pressemitteilung hat der, was ist eigentlich seine Position? Chief PR Manager von?
Nein, das ist der fiktive Chief, der nicht fiktive Chief Financial Officer von
Financial Rover. Officer, ja. Ich wusste nicht, welche Position er genau intus hatte, diese Rolle.
Ja.
Aber auf jeden Fall hat er geschrieben, ich dachte, das wäre schon lang draußen. In der offiziellen Pressemitteilung. Und so kommt es einem auch ein bisschen vor, wenn man Superlevel verfolgt und auch euch Indie-Fraktion da ein bisschen stärker beobachtet. Über Luftrousers wird ja schon seit Jahren gesprochen, hat man das Gefühl, in der Indie-Szene.
Ja, genau, das kam nämlich 2009, wenn ich mich nicht irre, raus als Flash-Prototyp. Mhm. 2011 war das. 2009 ist dann doch ein bisschen zu früh. 2011 als Flash-Prototyp, nämlich Luftrouser, kann man immer noch spielen, von Flambeer. Mhm. Die Leute, die man von Ridiculous Fishing kennt, von Super Crate Box, von Nuclear Throne.
Juhu!
Genau, und natürlich Rami Ismail, der irgendwie quasi zum Aushängeschild für Indie-Entwickler geworden ist, der ja allen möglichen Leuten hilft, inzwischen ins Indie-Business, Indie-Entwickler-Business einzusteigen und da zu bleiben.
Von ganz vielen GDC-Talks natürlich auch.
Natürlich, ja.
Ist von denen nicht auch diese Presskit-Geschichte?
Genau, die haben Presskit gemacht, richtig.
Also eine ikonische Figuren der Indie-Szene.
Absolut, ja.
Inzwischen. Und natürlich auch, weil jedes Spiel von denen einfach auch ziemlich derbe rockt, muss man mal so sagen. Die sind wirklich einfach super. Haben auch alle so diesen sehr arcadigen Style. Also wer jetzt Super Crate Box gespielt hat, nimmt ganz viele Anleihen an früher, an alte Spiele. Aber die bringen immer so einen Twist rein, der sich dadurch auch wieder sehr modern anfühlt. Also es sind keine einfachen Retro-Spiele. Auch Ridiculous Fishing zum Beispiel erfindet ja manche Sachen irgendwie komplett neu und dreht sie auf so eine Weise um, dass man fast schon von so einer Handschrift eigentlich reden kann von Flamberge.
Ja, also dieses Umdrehen mit Konzepten, mit so alten Arcade-Konzepten spielen, die nochmal ein bisschen rumdrehen, das ist so eine Sache. Und die andere ist einfach nur, dass jedes Spiel von denen unglaublich gepolished ist. Also jedes Spiel fühlt sich einfach total perfekt an, verbringen unglaublich viel Zeit damit, jedes Spiel wirklich so toll wie möglich zu machen, dass sich alles richtig gut anfühlt. Bekannt sind die, denke ich, immer dafür, dass immer der Bildschirm wackelt, weil das für die so gutes Feedback ist, wenn alles wackelt und explodiert und zappelt und so, das ist halt toll. Und dafür, also das ist halt auch wieder bei Luftrousers toll, da wackelt auch wieder alles.
Genau, jetzt lass uns noch mal kurz umreißen, was Luftrousers überhaupt ist. Also Luftrousers, der Name deutet so ein bisschen an, ist ein Luftraumspiel, wie soll man das jetzt sagen? Also man steuert Flugzeuge. Kampfflugzeuge, die von einem U-Boot starten, und du wirst in die Frontlinie sozusagen geworfen und bist der einzelne Kämpfer, der letzte. Es gibt gar keine Story, keine Ahnung, was man ist. Auf jeden Fall ist man der einzige und der Rest sind alles Feinde. Ist ein 2D-Genre. Wir haben vorher ein bisschen überlegt, wie man das Genre nennen könnte. Es gibt's eigentlich so in der Form gar nicht. Es nimmt Anleihen an, also ich habe es ja bezeichnet als Permadeath Bullet Hell Schmupp Arcade. Und aus all diesen Bereichen nimmt's Anleihen. Also 2D, sehr monochrom gestaltet von der Optik her.
Und so ein bisschen so ein Sepia-Farbton, so ein genau. Sepia-Farbstich, wie so ein komischer Zweite Weltkriegsfilm oder sowas.
Ja, und auch die Musik.
So sehen, ja. Genau, und auch die Figuren und sowas sehen alle aus mit so, ja, so Nazi-mäßigen. Ja,
World War II Pulp. Also so, ja. Geht so ein bisschen in die Pulp-Ecke. Auch so die Bösewichte sind so völlig überzeichnet und so. Und aber Arcade deswegen auch wieder, weil es hat so eigentlich so diesen Insert-Coin-Charakter. Also du startest immer von diesem Flugzeugträger aus, erinnert eigentlich so früher an dieses Wings of Fury. Kennst du das noch? So von Amiga-Zeiten?
Nee.
Daran hat es mich eigentlich am meisten erinnert. Mein erstes Pixelblut war das, glaube ich. Da ist man auch immer so links und rechts gestartet, aber da war das Flugzeug hat sich dort noch einigermaßen realistisch gesteuert. Und hier ist es ja sehr actionorientiert.
Genau, also das vielleicht sagen, also man, jedes Flugzeug hat halt so einen Raketenantrieb quasi, oder nicht jedes Flugzeug, aber man hat von Anfang an so eine Art Raketenantrieb im Flugzeug, das einen quasi sofort nach vorne schleudert. Und wenn man nur eine Sekunde lang den Finger von der Beschleunigungstaste nimmt, dann hält es quasi in der Luft an, fliegt so ein bisschen weiter und man kann dann sich in der Luft drehen wie so ein Kreisel quasi und dann alle Gegner um einen herum erschießen. Das ist dann so diese berühmte Szene in coolen Fliegerfilmen, wenn das Flugzeug, das, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das Gaspedal vom Flugzeug, den Schub,
genau. Und dann stellt das Flugzeug so und fliegt quasi rückwärts weiter, weil man es halt rumgeschossen. Also Manöver, die in den echten Chat eigentlich überhaupt nicht funktionieren würden, erinnert eigentlich so an Asteroids auch, wenn man quasi dieses Dreieck früher umgedreht hat, aber noch vom Schub her in die Richtung geflogen ist. Und hier kommt halt noch so ein bisschen Erdanziehung dazu. Also das Flugzeug verliert A an Geschwindigkeit und B zieht es auch nach unten.
Richtig.
Und dadurch kommt eine sehr eigene physikalische Dynamik in dieses Spiel rein, weil man eben auch je nach freigeschalteten Objekten diese Flugzeugparts, wie früher bei diesen Tierbüchern, Krokophant, weiß nicht, ob du die kennst.
Doch, das ist ein toller Vergleich dafür.
Wo man von allen Tierarten so drei Oberteil, Mittelteil und Unterteil wechseln konnte, so kann man die Flugzeugparts durchfliegen. Also oben ist der Kanonenaufsatz, da gibt's dann halt Dreiergeschoss, Lasergeschoss, ferngesteuerte Raketen, Lenkraketen und solche Geschichten. In der Mitte ist der Body, also entweder hast du mehr Armor oder du kannst dich schneller drehen oder du kannst Flugzeuge rammen, ohne Schaden zu nehmen. Und unten gibt's dann den Schub. Da hast du dann zum Beispiel eben auch Superschub oder natürlich auch so ganz absurde Dinge wie Unterwasserpropeller, weil Kanonen, die nach hinten rausschießen, weil das Wasser spielt eine entscheidende Rolle hier auf Luftrausers.
Ja, und man fliegt ja über dem Ozean und es ist halt immer so, dass wenn man ins Wasser fliegt, man Schaden nimmt. Man kann halt nicht weder zu lange im Wasser sein, noch zu lange im Himmel, aber manchmal bietet es sich total an, eben ins Wasser reinzutauchen und damit eben den Gegnern zu entgehen und dann taucht man so schön wieder auf.
Völlig absurd, macht aber spielmechanisch total Sinn, weil man, wenn man schießt, kann man verletzt werden. Solange man den Feuerknopf gedrückt hält, kann man auch Schaden nehmen oder generell kannst du Schaden nehmen, aber sobald du aufhörst zu schießen, heilst du wieder automatisch. Und das ist eine sehr wichtige Mechanik, deswegen kann es unter Umständen, wenn zu viele Kugeln am Himmel rumschwirren und zu viele Geschosse, macht es durchaus Sinn, diesen Wasserschaden mitzunehmen, weil du einfach den Schüssen damit ausweichen kannst und dadurch weniger Schaden nimmst, als wenn du in der Luft bleibst.
Stimmt, das ist auch eine total clevere, so eine total clevere Veränderung von diesem ganzen Health Regeneration Gedöns bei Call of Duty und so weiter und so fort. Ja,
wenn du nicht schießt, heilst du, finde ich sehr clever gelöst. Und das macht hier wirklich auch Sinn, weil je nach Bodytyp kannst du damit eben halt auch spielen. Und dann nimmst du halt einen Body, der unter Wasser keinen Schaden kriegt, nimmst gleichzeitig noch den RAM-Body irgendwie dazu und solche Sachen. Und dann auf einmal hast du halt wieder eine ganz andere Art von Spiel. Also da verstehe ich auch, warum die von Flambert so lange gebraucht haben, dieses Spiel rauszubringen. Weil egal, welche Kombination du nimmst, es fühlt sich immer total perfekt an, ehrlich gesagt.
Ja. Also jedes Flugzeug hat ja wirklich irgendwie ein eigenes Spielgefühl und hat irgendwas Besonderes, was es interessant macht. Und dann findet man langsam raus, so, dafür ist es halt gut. Ich habe eine Weile zum Beispiel, dachte ich so, der Laser ist so das allerbeste. Und kam dann mal total weit mit so einem dicken, schwer gepanzerten, langsamen Body und einem Laser und dachte, das ist das Allerbeste. Und dann spielt man irgendwas mit einem mit einem Antrieb, der dich im Wasser rumfliegen lässt, ohne Schaden zu nehmen. Und du denkst, ah, das ist das Allerbeste. Damit kriege ich die Schiffe platt. Und dann denkst du dir, oh nein, das Zeppelin. Das vielleicht anders. Und ja, inzwischen mag ich sehr gerne die das Selbstmordflugzeug.
Mhm. Kamikaze,
genau. Das Kamikaze-Flugzeug, genau. Das macht mehr Schaden, wenn man Dinge rammt. Und wenn man explodiert, dann nimmt man alles mit auf den Bildschirm.
Großartig,
dann, ja. Kommt so ein riesiger Schädel und zerstört alles. Und dann schaffe ich es sogar, solche Supergegner fertig zu machen, wie das Zeppelin oder das U-Boot, was ich sonst irgendwie nie richtig erwischen kann.
Genau, und der große Reiz an dem Spiel ist dann auch so eine Partie. Also ein Spiel dauert quasi, je nachdem wie gut du bist, zwischen, ja, ich sag mal 30 Sekunden hält man wahrscheinlich schon in der Regel aus, bis zu halt ein paar Minuten. Aber so im Schnitt ist wahrscheinlich eine Partie 60 bis 90 Sekunden.
Das ist eine erstaunlich gute Schätzung. Ich hab, Rami Ismail von Flambier hat darüber auf dem PlayStation-Blog geschrieben und meinte, also sie haben die Fakten und sowas. Eine Durchschnittsrunde Luftrausers dauert, wenn ich mich nicht irre, 67 Sekunden.
Okay, wie der durchschnittliche Sex eines Superlevel-Redakteurs.
Genau, absolut.
Ja. Ja. Da hat er die Zahl auch her.
Ja.
Und das macht wahnsinnig Spaß. Es klingt jetzt ja erstmal so im ersten Moment so, warum soll man das öfter als ein paar Mal spielen? Schaltet man sich natürlich ständig neue Sachen frei. Also es hat so dieses, was viele Handy... Du spielst doch nebenher, ich höre das doch.
Ja.
Sind wir hier bei Indie-Fresse, wo das erlaubt ist? Jetzt, unfassbar.
Nicht, Markus?
Ich brauche einen neuen Gast, bitte. Man reiche mir einen neuen Gast. Schaltet man sich neue Sachen frei. Und B, Dingenskirchen. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht.
Weil ich spiele.
Ach, diese Achievements, genau. Es hat so diese Achievement-Gedanken. Also du hast immer auch drei Goals, die du erreichen kannst. Also man kennt es auch aus so Mobile Gaming. Da gibt es auch ganz oft bei so Endless Runnern oder sowas, dass du halt sagst, versuche 50 Objekte zu überhüpfen und dann kommt das nächste Ziel freigeschaltet.
Ja, und, oder in sowas wie Call of Duty und Titanfall, was auch immer.
Ja, halt. diese Perks meinst du, oder?
Ja, aber naja, es hat ja, also um diese Perks freizuschalten, muss man ja immer irgendwelche Ziele erfüllen. Sowas wie 95.000 Kopfschüsse mit dem Holzhammer oder sowas in der Art. Keine Ahnung,
was es bei Call aber hier ist es ja verbunden mit den jeweiligen Bodyparts, die du aussuchst.
Richtig.
Was ich ganz interessant finde. Also du kannst dann eben auch, wenn du hängen bleibst an einem, wenn da zum Beispiel steht, töte ein U-Boot oder sowas und es ist dir in dem Moment noch zu schwer, dann wechselst du die Bodyparts durch und sagst, okay, ich muss 50 Gegner irgendwie erwischen oder 20 Jets oder zwei Luftboote in der gleichen Kombo erwischen oder solche Sachen. Ne? Und da kannst du auch, dir wird nie langweilig, weil du immer, wenn du das Gefühl hast, du kommst an einer Stelle nicht weiter, weil du da vielleicht irgendwie noch nicht so genug trainiert für hast, kannst du einfach mal ein bisschen durchblättern und schaltest dann halt wieder andere Sachen frei. Also man kann eigentlich fast nicht mehr aufhören mit diesem Spiel. So ging es mir zumindest.
Ich dachte tatsächlich zuerst so, es ist halt so ein Arcade-Ding, halt wie Super Great Box und so weiter und so fort, wie Ridiculous Fishing, dass man dann denkt, macht Spaß, aber weiß nicht, ob ich das auf Dauer spielen möchte. Und dann habe ich es halt den ganzen Morgen in der Bahn gespielt und konnte nicht aufhören damit. Denn es gibt's ja auch für die Vita was Schönes.
Genau, es kam jetzt, für was kam es denn alles raus? Also PC natürlich?
PC, Vita aber und PlayStation 3.
Genau, schön auch mit... Ich weiß nicht, ob es ein Cross-Buy ist. Ich glaube,
es ist ein Cross-Buy, ja.
Also zumindest bei unserer Musterversion war es Cross-Buy. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das jetzt so ist. Ich fand's witzig, auf der Vita hat's ja wirklich so die ganze Breite von der Vita. Auf der PS3 hatte ich einen klassischen 4:3-Modus, was ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen habe.
Auf PC auch, ja.
Was zwar zu dem Spiel passt, aber mich hat's gewundert, weil die Vita-Version ja auch diese breite Variante hat.
Das stimmt. Also,
habe ich nicht verstanden. Ich dachte schon, dass es Absicht ist, aber auf der Vita hat es mich dann irritiert. Was schade ist, ich habe es nicht rausgefunden, wie ich meine Spielstände synken kann. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich glaube, das haben sie nicht eingebaut.
Ja, das kann gut sein. Was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, ist die Musik, weil das fand ich super, super interessant. Die Musik hat ja Kozilek gemacht, Yukio Kallio heißt er, das ist auch so ein Indie-Entwickler und macht halt noch Musik und so. Und das Coole am Soundtrack ist, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber jedes Mal, wenn du halt einen Teil austauschst von diesen drei Elementen, aus dem so ein Luftrauser besteht, verändert sich halt eine Spur vom Soundtrack.
Faszinierend, ja.
Und so spielt man selber so ein bisschen, also man verändert sein Flugzeug, aber auch gleichzeitig den Soundtrack, und der Soundtrack ist total cool und super gut. Und dann ist die Entscheidung, welches Flugzeug man nimmt, ja auch irgendwie dran gebunden, wo du denkst, dass das am allercoolsten klingt.
Das ist mir so direkt, ehrlich gesagt, erst aufgefallen, nachdem ich es in deinem Artikel gelesen habe.
Ah, okay.
Aber ich bin auch, was so Spiele-Sounds angeht, das wird mir ja oft auch vorgeworfen hier im Podcast, dass wir das oft vergessen. Ich habe da nie so richtig den Fokus drauf. Also mir fällt es dann zwar manchmal auf, dass es irgendwie jetzt ein toller Sound ist, aber ich bin auch keiner, der Soundtracks oder so hört. Deswegen war ich heilfroh, dass du das in dem Artikel geschrieben hast, dass mir das jetzt auffällt, weil das ist ja wirklich großartig.
Das ist eine super Idee.
Ich hätte dem total Unrecht getan, wenn mir das nicht aufgefallen wäre, ja. Das ist eine schöne Idee, weil die Flugzeuge ja auch so unterschiedlich das Spiel dominieren, wie man spielt, dass das unterbewusst schon wahnsinnig viel ausmacht, auf jeden Fall.
Ja. Ja, genau. Und dann hat zum Beispiel der Hover-Luftrauser mit dem Hover-Antrieb, mit dem man schweben kann, hat dann so ein bisschen so einen futuristischen Einschlag irgendwo, wo dann das Ganze so blieb, blub, 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 blub macht. Das ist super, super gut.
Was ich ein bisschen vermisst habe, vielleicht kommt es auch noch, es fühlt sich ja an wie so ein Highscore-Game. Also bei Threes neulich zum Beispiel haben wir uns ja alle gebettelt. So, ja, hier, schau dir meinen Highscore an.
Und wo stehst du da eigentlich?
22.600 oder so.
Yes! Ich hab 27.000, habe damit irgendwie auch meine Freundin geschlagen. Und, ich weiß auch nicht, wie es von da weitergeht. Mehr schaffe ich auch nicht.
Ich komme aber auch nicht mehr richtig dran. Also nach dem Highscore, egal, ist ein anderer Podcast. Ich muss mal die Strategie ändern, glaube ich. Aber hier, der Highscore steht hier nicht so extrem im Vordergrund, weil man, also ich zumindest habe immer sehr darauf geachtet, oh, neue Teile freischalten und was kann das und das mal ausprobieren und oh, geil, irgendwie da wieder einen Totenkopf erreicht, um noch ein Level aufzusteigen. Oh, da ist jetzt irgendwie ein Luftschiff, habe ich jetzt zum ersten Mal entdeckt. Oh, spannend, was, wie, die wollen, dass ich ein U-Boot töte. Ich war so beschäftigt mit den ganzen Achievements und mit den Teilen freischalten, dass ich dir gar nicht genau sagen kann, wie meine Punktezahl danach ist. Also die steht nicht so im Vordergrund, ehrlich gesagt, oder?
Stimmt, ja. Ich glaube,
das ist nicht so ein Battlespiel bis jetzt.
Ja, ich glaube, das kommt vielleicht, wenn man wirklich alles Mögliche freigeschaltet hat schon.
Ja. Das denke ich halt auch, dass man dann irgendwie auf Highscores geht, weil bis jetzt geht es mir eher so drum, okay, auch egal, ob die Runde jetzt gut oder schlecht war, Hauptsache ich habe irgendwie eins der Ziele erreicht.
Ja, ja, genau. Und so eine Sache ist ja, man schaltet, also man, es gibt ähnlich wie Super Great Box, gibt es den normalen Modus, der schon super schwer ist. Und dann gibt's dann noch den super schwer Supermodus für Superexperten, der dann also direkt quasi unmöglich ist.
Und das da ist alles voll. Da ist der komplette Bildschirm von, du startest aus dem Flugzeugträger und ist alles voll.
Genau, das ist dann quasi so die Bullet Hell Variante.
Ja.
Und ja, das ist super interessant, weil ich bin mir sicher, dass wenn ich mich da jetzt dranhänge, dass ich da vielleicht mal irgendwann eine Chance habe damit. Und vielleicht da irgendwas irgendwie ein bisschen vorankommen kann. Also vielleicht ist die Herausforderung eher gegen diese schreckliche Herausforderung überhaupt erstmal zu bestehen.
Ja, oder vielleicht kommt man da auch irgendwie rein in den Flow. Aber auf jeden Fall habe ich noch wahnsinnig zu tun. Wir haben jetzt beide diesen Modus freigeschaltet. Es fühlt sich so an, als hätte man dann schon mal so eine große Stufe erreicht. Ich kann es aber nicht sagen. Ich weiß nicht, was dieses Spiel noch alles bietet danach.
Ja.
Ich habe schon jetzt gefühlt viel gespielt und gefühlt viel freigeschaltet. Ja. Aber vielleicht war das ja erst der Anfang. Das Spiel lässt einen da so, also weil du ja gesagt hast, es ist alles so polished. Das Spieldesign ist total gepolished und auch die Mechanik. Aber das Drumherum, da fühlte ich mich manchmal so ein bisschen verloren. Ich habe nicht so ganz realisiert und kapiert, wann wird denn jetzt irgendwie freigeschaltet, für was kriege ich jetzt einen Totenkopf und warum gibt's noch irgendwie Levelstufen und da wird irgendwie die Punkte zusammenaddiert. Das war mir ein bisschen undurchsichtig, ehrlich. Da bin ich nicht so durchgestiegen.
Stimmt, das wird irgendwie gar nicht erklärt. Also es gibt halt bestimmte Aufgaben, die die Totenköpfe geben, und wenn man diese Aufgaben macht, dann schaltet man damit neue Teile frei.
Ja,
glaube ich.
So ungefähr, aber ist auch einem egal, solange sich irgendwie immer was tut.
Ja.
Man hat ja keine Zeit, man muss ja gleich schon wieder starten und den nächsten Angriff launchen und jetzt endlich dieses Luftschiff zu Fall bringen. Und, ja,
richtig.
Schon sehr cool. Voll. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, obwohl es ja wirklich eigentlich wenig hat. Es gibt irgendwie 5, 6 verschiedene Feindtypen.
Ja.
Und man startet und ballert, aber es fühlt sich einfach toll an.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Definitiv. Ja, ich glaub, es ist auch so ein überraschend schönes Vita-Ding, weil man das dann vielleicht eher dabei hat und wirklich diese 60 Sekunden, die man da aushält.
Es ist sehr bushaltestellentauglich.
Genau.
Wieder diese Daniel Metapher zu zitieren. Nee, aber die passt ja auch perfekt. Also ich spiele es auch sehr viel im Bus und Bahn und so, weil man sich da auch nicht sehr konzentrieren muss. Man muss nicht irgendwie besonders viel lesen. Man kann auch die Vita, das finde ich das Schönste daran, einfach klack ausmachen und klack weiterspielen, wenn man irgendwie umsteigen muss.
Ja.
Aber auch an der PS3 funktioniert es auch echt gut. Also auf dem großen Screen ist es schon auch sehr unterhaltsam.
Ja.
So als Einsteigerspiel für den Spieleabend ist es ganz gut.
Stimmt, ja.
Und dann sitzt man doch bis nachts um 2 davor, gell?
ich glaube, es ist aber so als hier, lass mich mal probieren und so als lokales Multiplayer-Spiel quasi, um sich direkt zu messen mit Freunden, die eh drumhängen. Ich glaube, dafür eignet es sich echt gut, weil das war so auch mein Erlebnis damit, dass man immer wieder, also wenn man es mal irgendwie auf der Maze gesehen hat oder sowas, dass man dann immer so ein bisschen zum Luftrausers Terminal geht und sich da hinsetzt und dann nochmal probiert, ob man weiterkommt als Jeremy oder sowas.
Genau. Und auch typisch, wie bei Hotline Miami, auch dicke Kopfhörer aufsetzen. Das steigert den Spielspaß nochmal um 120% auf jeden Fall.
Minimum.
Ja. Gut, dann lasse ich dich mal weiterspielen. Du bist
so
abgelenkt. Dann hoffe ich mal,
dass stimmt gar nicht, du bist betrunken.
Das stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht wahr. Ich werde jetzt noch versuchen, dieses ekelhafte Achievement zu knacken, irgendwie 8 Schiffe in einer Combo zu erledigen. Das macht mich wahnsinnig.
Vielleicht mit der Bombe. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Was ist dein Lieblingsflugzeug?
Stimmt, wer es jetzt ein bisschen gespielt hat. Ich mag eigentlich auch, wie du es gesagt hast, diese Kamikaze-Nummer, die macht sehr viel Spaß, weil man sich dann weniger ärgert, wenn man irgendwie drauf geht, weil man nochmal alles mitnimmt, was auf dem Bildschirm ist. Und gerade für diese Geschichten, um mal so eins der großen Panzerschiffe zu zerstören, die gehen halt super gut, wenn du da ein paar Mal drauf ackerst, auch mit diesem dicken einzelnen Schuss und dann die Nuke noch hast, da kriegst du es eigentlich immer mit platt. Nur leider ist dann halt oft das Achievement nicht an der Stelle, gell? Aber für das Luftschiff war das schon sehr praktisch. Das habe ich jetzt noch nicht so oft begegnet. Und die U-Boote finde ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo diese U-Boote stecken.
Die tauchen manchmal auf und schießen Raketen auf dich. Das heißt, wenn du Raketen siehst, die auf dich zufliegen, das heißt, dass irgendwo ein U-Boot ist. Dann muss man das suchen. Und dann schießen die Raketen auf dich und dann schießen alle anderen auf dich und dann explodiert alles und der Bildschirm wackelt und das ist toll.
Und was ich auch sehr mag, ist dieses Schwerelos-Antrieb.
Oh ja,
der ist cool. Es gibt einen Antrieb, da hast du keine Erdanziehungskraft mehr. Und damit kann man so richtig schön im 90 Grad, also so quasi horizontal über ein Kampfschiff drüber chatten und dann die dicken Schüsse runterpfeffern und kommt damit ganz gut an den Schüssen vorbei. Das mag ich sehr gerne. Aber was auch cool ist, diese einfach alles 3 auf random zu setzen, auf das Fragezeichen, wie bei Street Fighter oder so, und einfach gucken, was für eine Kombination rauskommt.
Stimmt, und die sehen auch immer alle super lustig und interessant aus. Und das macht Spaß, irgendwie zu gucken, was die können und sowas. Ja. Weil man sich das vielleicht gar nicht denkt, dass die interessant sein könnten.
Also so zum Entdecken finde ich es eigentlich ganz nett, weil die haben auch wieder eigene Achievements. Wenn du die Random-Option hast, musst du auch wieder andere Sachen schaffen. Also super gut gemachtes Spiel. Und ich kann nachvollziehen, was die da so lange reingesteckt haben. Also das ist echt sehr viel zu entdecken. Auf jeden Fall ein Tipp wert, kommt jetzt, glaube ich, wenn der Podcast kommt, heute raus. Also das Embargo ist heute ausgelaufen. Ich glaube, dass dann heute auch das Spiel kommt. 18. glaube ich, gell?
Ich glaube, für die PlayStation, habe ich gehört, kommt es am 19.
Okay, also auf jeden Fall diese Woche.
Genau.
Unbedingt mal reingucken. Ansonsten, wer gar nichts sich drunter vorstellen kann, einfach mal diese Flash-Version anschauen. Dann hat man, glaube ich, so vom Grundkonzept schon einen ganz guten Einblick, ob einem das Spaß machen könnte.
Genau. Gut. Genau, das ist ja quasi nur das Spiel nur mit ein bisschen weniger Zeug drin.
Genau. Ja. Gut, dann sehr danke gut. für deinen Besuch, Herr Kogel.
Bitte, immer gerne.
Tschüss.
Tschüss.